Ja, ein herzliches Willkommen an diesem Morgen. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Immer wieder neu, dass wir erleben, was Gott in unserer Mitte ist, durch seinen guten Heiligen Geist. Und dass er uns beleben will, auch an diesem Tag wieder. Und was wir Kraft bekommen für die Zeit, die vor uns liegt. Ich bete morgens manchmal, danke, Vater, dass ich aufstehen kann, dass ich die Kraft habe für diesen Tag, der vor mir liegt, mit all den Herausforderungen, die auf uns zukommen. Bist du bereit, haben wir gesungen. Diese Frage stellt sich immer wieder mal vor unserem Leben. Und mir fiel ein Liedtext ein von Manfred Siebald, wo er singt, wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Fand ich so ganz stark, der Text. Ja, manchmal haben wir ja so viel vor noch und denken, ja, das und das noch zu erleben. Und ich denke manchmal, ja, Vater im Himmel, lass mich noch nicht sterben, dass meine Frau Andrea nicht so früh Witwe wird. Ich glaube, auch das ist vielleicht ein legitimes Gebet. Aber mein Leben liegt in Gottes Hand. Er hat die Zeitspanne meines Lebens in einem Blick, weil er alles übersieht, von der Zeugung meines Lebens vor 77 Jahren bis zu dem Punkt, wo ich abgerufen werde in Gottes Herrlichkeit. Darauf dürfen uns freuen, Geschwister und Freunde, weil wir etwas erleben werden, was wir nicht fassen können, weil wir das einfach nicht denken können. Und deswegen schreibt die Bibel auch, was kein Auge gesehen hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieb haben. Und wir werden einmal zusammen bei ihm sein für alle Zeiten Herrlichkeit und Ewigkeit. Ja, ich habe euch heute einen Text mal mitgebracht. Und zwar die Himmelfahrt Jesu. Wir leben ja jetzt zur Zeit im Entspannungsfeld zwischen Ostern und Pfingsten. Diese Tage, wo die Jünger zusammenbleiben sollten, wo sie warten sollten, bis das geschieht, was Gott und was Jesus ihnen vorher gesagt hat. Und ich habe einmal einen Leitsatz formuliert. Die Himmelfahrt Jesu ist kein isoliertes Geschehen, sondern eingefügt in den Kontext der gesamten Heiligen Schrift. Lasst mich diesen Leitsatz an dieser Grafik erklären. Wenn fünf Finger in der Hand, können wir erkennen die fünf Punkte für uns aus dem Leben Jesu, die wichtig sind. Wir sprechen manchmal von einer Eselsbrücke, vielleicht damals in der Schule, dass wir irgendeinen Begriff hatten und mit dem haben wir uns rangehangelt an irgendeine Gedankenkette, die wir für unser Leben brauchen. So einmal jetzt diese fünf Finger in der Hand. Was ist wichtig für uns als Kinder Gottes? Die Geburt Jesu, der Tod Jesu, die Auferstehung Jesu, die Himmelfahrt und seine Wiederkunft. Zu einer weiteren für mich persönlichen Bedeutung ist die Zahl 5 geworden. Denn die Zahl 5 hat den biblischen Zahlenwert für Gnade. Und das ist spannend, dass wir eben all diese Dinge, das ist die Gnade Gottes, dass Jesus in die Welt hineingeboren wurde, dass er den Himmel verlassen hat, aus Ewigkeit kommend, sich unterworfen hat der Zeitlichkeit, in der wir Menschen leben, dass er den Weg vollendet hat und dass er aufgefahren ist gen Himmel. Und deswegen ist Himmelfahrt ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubenslebens. Wir leben im Hier und Heute, in der Gnadenzeit eines barmherzigen und gnädigen Gottes. Ich habe euch wieder eine kleine Karte wieder mitgebracht, die ihr gerne mitnehmen möchtet nachher, wo ich das noch einmal zusammengefasst habe, was ich heute predigen möchte. Aber nun zum Wort der Bibel aus der Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Wer würde diese Verse eigentlich nicht kennen? Und als er das gesagt hat, nämlich den Missionsbefehl seinen Jüngern, die gesegnet hatte, war der zusehends aufgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Das war die Verheißung. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, die Jünger, für die war vollkommen klar, wenn Jesus so etwas sagt, dann geschieht das. Und natürlich war ihm klar, das wird bestimmt noch zu unseren Lebzeiten geschehen. Wir werden Jesus wiedersehen, mit dem sie ja 3 Jahre durch dick und dünn, lass mich mal so flapsig formulieren, gegangen sind. Und wenn er etwas sagt, dann geschieht das. Das hatten sie zu oft erlebt. Und wenn Jesus sagt, ich komme wieder, dann war für die vollkommen klar, er kommt wieder. Und jetzt, Freunde, sind 2000 Jahre ins Leben gegangen. Generation zu Generation waren in der Erwartung, Jesus kommt wieder. Immer dann, wenn ja schlechte Zeiten waren, wenn Kriegszeiten waren, auch dann, denke ich, waren Menschen, es kann nicht schlimmer werden, jetzt muss Jesus wiederkommen. Und auch in den letzten Wochen und Monaten, die wir jetzt erlebt haben, wieder, dass man manchmal denkt, schlimmer kann es nicht mehr werden, Jesus müsste eigentlich jetzt wiederkommen. Aber so wie der Dreiklang gestorben, begraben, auferstanden ist, gehört die Himmelfahrt zu einem wichtigen Baustein unseres Lebens und unseres Glaubens. Wie wichtig dieser Baustein ist, zeigt die Ankündigung Jesu immer wieder zu seinen Jüngern. Ich werde zu meinem Vater zurückkehren. Weiterhin berichten die Evangelisten, dass Jesus gesagt hat, ich komme wieder. Und Paulus und Petrus haben die Wichtigkeit auch der Himmelfahrt mit hervorgerufen. Und der erste Märtyrer, Stephanus, sieht bei seiner Steinigung den Himmel offen, den Menschensohn stehen zur Rechten Gottes. Letztendlich beschreibt der Seher von Patmos den auferstandenen und den Himmel gefahrenen Sohn Gottes in einer großartigen und anschaulichen Weise in seinem himmlischen Umfeld. Wie wichtig Himmelsfahrt für manche Glaubenslehren ist, können wir auch im Koran nachlesen. Ganz interessant, in Sure 4, Absatz 157 heißt es, dass Isa bin Miriam, in Klammer, im Koran der Name für Jesus, Klammer, keines natürlichen Todes gestorben ist, sondern von Gott zu sich erhoben wurde. Und laut der Lehre des Islams wurde der Prophet Mohammed durch ein Wunder von Mekka nach Jerusalem versetzt, von wo er auch in den Himmel aufgestiegen ist. Wir sehen in der Logik dieser ganzen Glaubenssituationen, wie Himmelfahrt ein wichtiger Bestandteil ist, auch in anderen Situationen. Von der Himmelfahrt von der Mutter Jesu, wie es in Kirchen ja gefeiert wird, finden wir in der Bibel keinen Hinweis. Ich habe euch eine zweite Folie vorbereitet. Ich war jetzt eine Woche in Venedig. Und zwar, der italienische Alpenverein und der deutsche Alpenverein haben eine Kooperation. Und wir hatten eine Woche unter dem Titel Venedig ohne Gondeln. Eine Trekking- und Radtour in und um Venedig. Und wenn wir einmal in Venedig waren und Zeit hatten, dann haben wir eben nicht nur den Markusplatz gesehen, den wir gestreift haben, weil wir haben Wege gegangen, die nicht von den Touristen sehr gegangen werden. Und deswegen ist uns mir aufgefallen, also 50 Kirchen mindestens. Und wenn noch viel mehr, ich weiß gar nicht, wie viele Kirchen es in Venedig gibt. Aber eine ist eben eine ganz besondere Kirche und die habe ich euch mal rausgesucht, nämlich diese Kirche Santa Maria Gloriosa dei Frari. Die größte Bedeutung ist der Sakralbau in Venedig und sie ist der Himmelfahrt Marias gewidmet. Diese Kirche oben im ersten Bild, doppelt so groß wie St. Marien. Der Blick in das Kirchenschiff. In der Hauptachse, 80 Meter entfernt vom Tor aus, sehen wir dieses gewaltige Gemälde. Ein Gemälde von Tizian, einer der bekanntesten Maler in Venedig damals. Und dieses Bild ist immerhin 6,90 Meter hoch und 2,60 Meter breit. Und es zeigt die Himmelfahrt der Maria. Es ist schon ein imposantes Gemälde. Eine interessante Kirche vom Anschauen, ja, und diese ganze Kirche, das Gemälde, hat einen Widerhall in der Glaubenslehre der römisch-katholischen Kirche. Und auch da möchte ich heute gar nicht drauf eingehen, warum und wieso und weshalb ja, Maria dort verehrt wird und auch ihr die Himmelfahrt zugesprochen wird. Freunde, ich und wir möchten uns halten, hier und heute besser, an die belegten Geschichten der Bibel über Himmelfahrt. Und wir beginnen mit Alten Testament, der Mann Henoch. Da heißt es ja im ersten Buch Mose, im 5. Kapitel bereits, und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methuselah gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre, zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Unweigerlich bewegt sich diese Zahl 365, weil sie heißt ja für uns auch ein Stückchen Vollendung, ein Kirchenjahr oder ein Jahr ist zu Ende und ein neues Jahr beginnt. Also irgendwas war da zu Ende gegangen in dem Leben von Henoch. Und neutestamentlich lesen wir das ganz interessant im Hebräerbrief. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Und wenn wir die Geschichte betrachten in den Lebenszeiten, dann heißt es, Gott nahm ihn weg vor der Sintflut, kurz vor der Sintflut geschah das. Und somit ist Henoch ein Typus auf die Heiligen, die vor den apokalyptischen Gerichten entrückt werden. Die Entrückung, ein wenig bekannter Begriff in der allgemeinen Volksfrömmigkeit. Vielleicht auch durch das apostolische Glaubensbekenntnis ausgelöst, dem es ja heißt, sitzen zur Rechten Gottes, von dann er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Hier ist die Entrückung nicht erwähnt. Und das kann meist zu Missverständnissen führen, dass Jesus direkt zum jüngsten Gericht kommt. Nach unserem biblischen Zeugnis erleben wir als entrückte Gemeinde zunächst einmal das Hochzeitsmahl des Lammes. Jesus sagt seinen Jüngern, mich herzlich verlangt, dieses Opfermahl mit euch zu essen. Nee, ich denke, mit euch ist im Vaterhause einmal feiern werden. Also Hochzeitsmahl des Lammes. Danach das tausendjährige Friedensreich. Und mit dem jüngsten Gericht, Geschwister, haben wir als Kinder Gottes, als wiedergeborene Menschen nichts mehr zu tun. Sehen wir zwei weitere markante Persönlichkeiten des Alten Testaments an. Da war der Prophet Elia und da war der Mann Mose. Beide erleben auf dem Berg der Verklärung zu den Lebzeiten Jesu, berichtet Matthäus 17. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Eine gewaltige Schau für diese drei Jünger Jesu. Ich habe gedacht, warum hat Jesus nicht alle mitgenommen? Das wäre doch toll gewesen, seine 12 Jünger dies erleben zu haben. Ich habe in einer Studie gelesen, dass wir Kontakte pflegen in unserem Leben, auch als Kinder Gottes. Und zwar 12 Außenkontakte, in der Regel hat jeder Mensch. Auch der Weltmensch, der also nichts von Gott weiß, hat 12 Außenkontakte. Aber in diesen Außenkontakten gibt es 3 Kontakte, die total eng sind. Vielleicht lebt ihr mal in euer Leben, guckt mal, mit wie vielen Menschen habe ich einen ganz engen Kontakt und wie viel habe ich einen weiteren Kontakt. So sehen wir hier, Jesus nahm diese 3, mit denen er einen ganz engen Kontakt hatte, mit auf den Berg der Verklärung. Aus der Geschichte des Alten Testaments wissen wir, dass Elia Himmelfahrt so beschrieben wird. Und als Elia und Elisa, sein Nachfolger, miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Also Himmelfahrt Elia. Ich kann mich an meine Kinderbibel erinnern, mit einem ganz tollen Bild, wie sich der Maler das vorgestellt, mit diesen feurigen Wagen und feurigen Rossen. Als Kind war ich ganz gespannt, dieses Bild zu betrachten. Da gab es einmal den Mann Deneken, der sich sehr mit außerirdischen Dingen beschäftigt hat. Und er sagt ganz klar, was in der Bibel steht, natürlich das passiert. Da kam eben eine Rakete an ein Raumschiff auf den Feuerstrahl. Und dann hat er Elia eingeladen und dann ist er am Feuerstrahl wegen den Himmel gefahren. Ja, wie es war, wissen wir. Das ist das Bild der Menschen damals. Der vorige Wagen mit feurigen Rossen. Aber eins war doch wichtig, dass Elia gegen den Himmel gefahren ist. Weil das so wichtig war, auch im Zusammenhang für später einmal. Mose dagegen wurde von Gott aufgefordert, auf den Berg Nebo zu steigen, um dort zu sterben. Im 5. Mose, im letzten Kapitel nachzulesen. Nachdem er das verheißene Land sehen durfte. Mose, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat und dann diese Botschaft bekommt. Ich habe manchmal gedacht, wie würde das sein, wenn Gott mich so ansprechen würde? Klaus, mach dich bereit, geh in diese Position und dann wirst du dort sterben. Und dann heißt es im 5. Mosebuch, so starb Mose, der Knecht des Herrn, daselbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Lande Moab gegenüber von Bet-Peor. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden, jetzt könnte ich also nicht weiterlesen, nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Also er hätte noch leben können, wenn wir diese Botschaft so hören. Aber Gott hatte seine Lebensspanne auf 120 Jahre festgesetzt. Und so hat Gott auch deine und meine Lebensspanne festgesetzt, Freunde. Und wir sterben nicht an Zufall, nicht an einer Krankheit, sondern wir sterben, wenn nach dem Willen Gottes, weil er meine Lebensspanne festgelegt hat. Und so erkennen wir plötzlich in der prophetischen Schau Elia als Vertreter der Erlösten, die durch die Entrückung und Mose als Vertreter der Erlösten, die durch den Tod in die Gegenwart Jesu kommen. Ich wiederhole noch einmal. In der prophetischen Schau sehen wir Elia als Vertreter der Erlösten, die durch die Entrückung und Mose als Vertreter der Erlösten, die durch den Tod in die Gegenwart Jesu kommen. Wie oft denke ich, Herr Jesus, wäre doch schön, wenn ich die Erlösung erleben würde. So wie Paulus, nicht entkleidet, sondern überkleidet zu werden mit der Herrlichkeit Gottes. Aber vielleicht ist auch für mich der Weg bestimmt, durch das Tor des Todes zu gehen, um beim Herrn zu sein. Freunde, wir schlagen jetzt einen großen Bogen aus dem Alten Testament hinein, das Neue Testament, in die Endzeitgeschichte der Menschheit, beschrieben in der Offenbarung. Hier wird von zwei Zeugen berichtet, die in der großen Trübsal erscheinen werden. Offenbarung 11, Verse 3 und Vers 6. Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, die sollen weissagen 1260 Tage lang. Das heißt 3,5 Jahre, angetan mit Trauerkleidern. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne an den Tagen ihrer Weissagung, haben Macht über das Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. Soweit das Wort Gottes aus dem Offenbarung im 11. Kapitel. Namhafte Bibellehrer vertreten hier die Meinung, dass es sich bei den beiden Zeugen wiederum um Elia und um Mose handelt. Denn sie taten die gleichen Zeichen, wie es auch zu ihren Lebzeiten geschehen ist. Da lesen wir, Elia betete ein Gebet, dass es nicht regnen soll auf Erden, 3 Jahre und 6 Monate. Und so geschah es. Das lesen wir in 1. König 17 und in der Sanderweise auch im Jakobus 5. Wo geht es darum, dass wenn man krank ist, dass man die Ältesten ruft, dass sie mit ihm beten, dass sie ihn salben mit Öl und der Herr wird den Gang aufrichten. Und wer Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Und dann heißt es im Ansatz, und Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet und es regnete 3,5 Jahre nicht. Und er betete wieder und die Erde wurde mit Regen benetzt. Im Bericht der Offenbarung über die beiden Zeugen endet mit ihrer Himmelfahrt. Und wenn sie das Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die da heißt geistlich Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname 3 Tage und 1/2 und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden sich einander Geschenke senden. Denn diese beiden Propheten hatten sie gequält, die auf Erden wohnten. Und nach 3 Tagen und 1/2 fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott. Die stellten sich auf ihre Füße und eine große Furcht fiel auf die, die das sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel, die ihnen sagte, steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke und so saß ihre Feinde. Vielleicht lesen wir einmal die nächste Folie. Ja, das ist gut. Nee, noch nicht. Ja, richtig. So erleben wir die Himmelfahrt als einen gewichtigen Baustein für unser Glaubensleben, als Gewissheit. So wie er im Himmel ist, so werden auch wir einmal bei ihm sein für alle Ewigkeit, Freunde. Und das muss uns eigentlich begeistern, dass wir so eine Hoffnung haben, dass wir so eine Zuversicht haben in die Zukunft. Wir haben gesungen, was in der Zukunft sein wird. Auf uns wartet der Jesus, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Uns erwartet die Herrlichkeit des lebendigen Gottes. Und nicht eine ungewisse Zukunft, was wird auf uns zukommen. So haben wir Zeitzeugen für die Himmelfahrt zu allen Zeitepochen. Deswegen einmal kurz zusammengefasst. Henoch, vom Zeitanfang bis zur Sintflut. Elia, die Zeit des Gesetzes. Und Jesus, die Zeit der Gnade und Beginn der Wirksamkeit des Heiligen Geistes auf dieser Welt, deren wir teilhaftig geworden sind, Freunde. Denn da feiern wir ja noch das Pfingstfest, wo wir uns daran erinnern dürfen, dass die Verheißung Gottes Wirklichkeit wird. Und dass jedes Gotteskind, was sie einmal, oder jeder Mensch, der sich einmal aufmacht, Gotteskind zu werden, Träger des Heiligen Geistes wird. Mose und Elia aus dem Berg der Verklärung und diese 2 Zeugen, die Zeit des Gerichtes und das Zeitenende, letztes nachzulesen in der Offenbarung. Betrachten wir noch einmal die geistige Bedeutung der Himmelfahrt. Der Himmelfahrt Jesu, nämlich dem König aller Könige und Herrn aller Herren. Es ist die Krönung seines Lebenswerks auf dieser Welt. Von der Krippe in Bethlehem bis zum Kreuz auf Golgatha, bis zu seiner siegreichen Auferstehung. Ich spreche gern vom Dreiklang der 3 Ks. Krippe, Kreuz und Krone. Weiterhin, Freunde, wissen wir, dass Jesus nicht untätig ist in der Herrlichkeit, solange wir auf dieser Welt noch sind als Menschen. Von Tätigkeiten wird berichtet in der Bibel. Johannes der Evangelist schreibt einmal nieder, was er von Jesus über seine spätere Tätigkeit gehört hat. Da heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also immer wieder zwischendurch die Bestätigung, ja, Jesus kommt wieder und wir werden einmal bei ihm sein. Er bereitet eine Wohnung für dich und mich vor. Und darüber hinaus wirkt er als Hohepriester und Fürsprecher beim Vater. Und Freunde, darf ich einmal doch ganz kurz in die Glaubenslehre der katholischen, römisch-katholischen Kirche eintauchen. Warum feiern Sie Maria Himmelfahrt? Weil Sie der Meinung sind, Maria tritt für uns bei Jesus ein. Ich bete zu Maria und sage, Maria, hilf mir in meinem Leben. Und dann sagt Maria, die im Himmel gefahren ist, zu Jesus, da hat der kleine Klaus Peter und hat gerade gebetet und Herr Jesus, tu mal was. Nein, Freunde, das war nur die Beweisführung, warum Maria in den Himmel gefahren sein muss. Nein, Freunde, wir halten uns dann, was das Wort Gottes sagt. Nämlich Maria ist eben genau ein Mensch gewesen, der gestorben ist. Und wenn wir außerbiblische Berichte nachlesen, kannst mal googeln, dann wirst du sehen, dass die Vermutung ist, Maria ist gestorben in Zypern, ist dort wohl begraben worden und so weiter. Eine These, die ja, nach 2000 Jahren schlecht zu vollziehen ist. Aber Freunde, darum geht es mir auch an diesem Morgen nicht, sondern ich möchte mich an das halten, was die Bibel uns berichtet. Eine Wohnung für dich und als Fürsprecher beim Vater für mich. Ich stelle mir das ganz lebhaft vor. Denn wenn du dein Leben betrachten sollst, passieren immer wieder Dinge, die eben nicht so toll sind. Und da steht der Feind Gottes vor dem Thron Gottes und sagt, guck mal an da unten, hast den kleinen Klaus Peter gesehen, was er wieder angestellt hat? Wie kann der bei dir einmal im Himmel sein? Das ist ja nicht möglich. Und dann steht Jesus daneben und sagt, schau mich an, meine Wunden, das Blut, was ich vergossen habe, für diesen kleinen Klaus Peter und auch der Welt. Und er hat es angenommen für sein Leben und ich habe ihn begnadigt. Und ich habe ihm ewiges Leben geschenkt in der Gegenwart mit mir. In einer meiner letzten Predigten habe ich den Begriff erklärt, ich werde an der Seite meines Königs reiten. Welche Ehre und welches Privileg werden wir haben als Kinder Gottes. Wenn wir so in die Zeit des Absolutismus hineinschauen, wo eben der Herrscher uneingeschränkt war. Aber wenn einer seiner Mitarbeiter oder seine Knechte neben ihm gehen durfte, das war einer der höchsten Ehren. Und wir werden neben dem König aller Könige, ja, wir werden neben ihm sein, mit ihm sein. Nach 1000 Jahren, aus der 1000-jährigen Friedenszeit, mit ihm auf dieser Welt sein. Wie es genau sein wird, das ist so ein bisschen nebulös. Denn es wird geschehen am Ende der Tage, Freunde. Ich höre eine große Stimme, die sprach vom Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden. Und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Er ist verklagt Tag und Nacht vor unserem Gott. Jesus steht für dich und steht für mich ein. Deswegen ist der Weg über Golgatha, über Grab so wichtig gewesen. Und deswegen ist auch Himmelfahrt so entscheidend. Vom Zeitanfang bis zum Zeitende. Ich darf erinnern, meine zweite Predigt über die Offenbarung 21, Vers 5, vom Zeitanfang im 1. Mose, im 1. Kapitel und vom Zeitende in Offenbarung geschrieben, Offenbarung 22, Vers 5. Ich schließe mit einem persönlichen Wort aus Psalm 22, Vers 6, welches mich auf der letzten Strecke meines irdischen Lebens begleiten soll. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Freunde, und das ist die Hoffnung, die wir haben, die wir festhalten dürfen. Gutes und Barmherzigkeit, schau mal in dein Leben zurück, natürlich gab es da auch Brüche, natürlich gab es auch Notzeiten. Aber wenn wir uns daran erinnern, dann kann ich bei meinem Leben sagen nur, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Freunde, von dem kleinen Klaus Peter, der seine Eltern nie kannte, der mit 2 Jahren adoptiert wurde und Menschen, die bekennende Christen waren, die gebetet haben, wir wollen ein Kind aufnehmen in unsere Familie, aber wir wollen das Kind aufnehmen, was du dir vorstellst, Vater im Himmel. Und sie sind dann nach Düsseldorf in ein Kinderheim gefahren, was sie über Kontakte bekommen hatten aus einem kleinen Vogelsbergdorf mit 300 Einwohnern. Und dann haben die ganzen Kleinen dort gesehen und ja, welches Kind sollen wir mit unserer Familie aufnehmen? Und sind nach Hause gefahren und hatten keine Antwort. Und dann erzählen sie mir, dann haben wir uns einen Abend nochmal unser Bett gekniet und haben gebetet, Vater im Himmel, du weißt, wir wollen das Kind aufnehmen, was du dir vorstellst in unserer Familie. Am nächsten Morgen war ein Brief im Briefkasten, der also mindestens 2 oder 3 Tage vorher abgeschickt worden ist. In diesem Brief stand, Klaus Peter sucht immer noch Eltern. Freunde, und in diesem Augenblick war ihnen vollkommen klar, wie Schuppen vor ihren Augen, kann man sagen, dieser kleine Klaus Peter, das ist das Kind, was wir aufnehmen sollen. Und ich war ein äußerst schwieriges Kind, ihr Lieben. Ich weiß auch nicht, was ich von meinen leiblichen Eltern mitbekommen habe, keine Ahnung, weil ich sie nicht kenne. Aber meine Eltern waren top, wenn man sich heute nachdenkt. Und ich überlege manchmal, ja, was habe ich ihnen angetan trotzdem? Aber sie haben ihm nie über die Lippen gebracht, du bist nicht unser Kind, wir haben dich nur adoptiert. Und wenn man älter wird, dann kann man das nachvollziehen, wenn das, was das eigentlich bedeutet. Und so über mein Leben hinweg kann ich sagen, jawohl, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, bis zu meinem 77. Jahrgang jetzt. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Amen. Und dafür möchte ich dir danken, Herr, für die Geschichte meines Lebens, für die Geschichte meiner Geschwister. Denn jeder könnte berichten aus seinem Leben, was du Gutes getan hast. Und du preisen wir dich, Herr, dass du ja gen Himmel gefahren bist. Dass wir dich sehen dürfen als den Auferstandenen, als den in den Himmel gefahren ist, der, der wiederkommen wird. Unser Sehnen vielleicht, ach Herr, komm doch jetzt. Oder denken wir mit Manfred Siebert mit dem Lied, wir singen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Aber wir danken dir, dass wir bereit sein dürfen, dir entgegenzugehen. Und dafür freue ich mich, mit meinen Geschwistern zusammen einmal bei dir zu sein. Amen. Amen.